Guten Morgen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Heute ist ein internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. Ein brisantes Thema. Gewalt gegen Fremde, Schwächere, Behinderte und Frauen geht auch heute noch in aller Regel von Männern aus. Frauen und Kinder gehören meist zu den Opfern.
Das heißt, Gewalt hat etwas mit der Männerrolle in unserer Gesellschaft zu tun. So wie das beim Autofahren auch der Fall ist. Männer machen ja offenbar mehr Unfälle als Frauen. Vor allem junge Männer, die noch keine Familie haben, gehen offenbar mehr Risiken ein.
Ja, das Männerbild, das ist immer noch so prägend. Was einen starken Mann ausmacht, wie ein Mann zu sein hat, wie in Konflikten reagiert, wie er im Auto fährt und umgekehrt, was eine Frau ist, das Frauenbild ist auch prägend, wie sie in Konflikten reagiert. Das Frauenbild in einer Gesellschaft, es ist prägender, als wir denken.
Ja, schon, aber sag, wollen wir heute Morgen wirklich über ein so schwerwiegendes Thema sprechen? Die ganzen Fakten nochmals auflisten. Wie viel Prozent Männer die Täter und wie viele Frauen und Kinder die Opfer? Das ist doch niederschmetternd und leider nichts Neues.
Ja, du hast recht. Gewalt ist kein Sonntagsthema. Und wir möchten ja nicht Schwarz-Weiß-Denken propagieren, Frauen in den Opferrollen und Männer in den Täterrollen. Die Statistik hilft uns da nur zum Teil weiter. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so recht Lust dazu, heute Morgen nur unser Katastrophenwissen aufzupolieren. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nicht. Also, lass uns keine Schreckensfakten herunterleiern, sondern gewaltüberwindende Strategien sammeln.
Gut, ich finde eine Unterscheidung in Sachen Gewalt ganz zentral. Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Menschen. Diese Unterscheidung tauchte bei Martin Luther King und der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren auf. Gewalt gegen Menschen nie. Aber zum zivilen Ungehorsam kann es durchaus gehören, aus Schwertern Pflugscharen zu machen. Für die Besitzer der Schwerter ist das ja Sachbeschädigung. Die können die Schwerter nicht mehr verkaufen. Aber für diejenigen, die Aufrüstung und Krieg verhindern möchten, ist diese Umwandlung der Schwerter eine gewaltüberwindende Strategie.
Und Gott wird schlichten zwischen vielen Nationen und starken Völkern Recht sprechen bis in ferne Länder. Und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen.
So geht es also um das Verlernen von Gewalt? Der eben gehörte Bibelspruch stammt aus dem Buch Micha, von einem Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Den Krieg nicht mehr erlernen. Das war seine Strategie. Stattdessen lernen, miteinander zu wohnen. Als Frauen, als Männer, als Menschen verschiedener Nationen.
Gewalt verlernen, miteinander wohnen lernen. Das halte ich für die wichtigste soziale Aufgabe überhaupt. Und wie das geht, miteinander zu wohnen, das können wir schon als Kinder lernen, in der Familie und in der Schule, später in Studentenheimen, in Wohngemeinschaften, als Nachbarschaften, überall. Einander respektieren gehört dazu, ein Auge zudrücken können. Teilen und mitteilen ist zusammen gemütlich haben und genießen und einen eigenen Raum behaupten, den niemand betreten darf, wo ich mich sicher fühlen kann. In der Bibel gelingt dieses soziale Miteinander auch sehr oft nicht. Alle möglichen Konflikte brechen auf. Und dabei ist Gott immer mit von der Partie. Gott nimmt dort Wohnung, wo Menschen friedlich beieinander wohnen. Gott vertritt diejenigen, denen Unrecht geschieht. Gott leidet mit, wird wütend, kämpft und weint, wenn Beziehungen zwischen Menschen und Völkern zerbrechen oder verbogen und verdreht werden. Darum lässt sie sich immer anrufen. Gott hat nichts Wichtigeres zu tun. Das Wichtige spielt sich genau im Dazwischen ab, eben da, wo Gewalt verlernt und Wohnen miteinander gelernt werden soll.
Eine Frau wohnte in einer Stadt. Und in derselben Stadt lebte ein Richter. Der war bekannt als skrupellos und menschenverachtend. Die Frau war alleinstehend und man wollte sie aus der Wohnung werfen, also ging sie vors Gericht. Sie trat vor diesen Richter und verlangte, dass er ihr Recht verschaffte. Der wollte davon nichts wissen, aber sie kam immer wieder und gab keine Ruhe, bis er sich sagte, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen achte, werde ich ihr doch Recht verschaffen, weil sie mir auf die Nerven geht. Sonst kommt sie am Ende noch und haut mir eine runter.
Also spricht der Richter dieser Frau nur Recht, weil sie so hartnäckig ist? Das gefällt mir. Eine alleinstehende Frau, die weiß, wie sie sich wehren muss. Sie ist bestimmt einfach immer wieder hingegangen und hat sich nicht unterkriegen lassen durch fadenscheinige Argumente, dass er keine Zeit habe heute oder dass man da in ihrem Fall nichts machen könne. Ob sie ihm wirklich eine Ohrfeige gegeben hätte? Das wäre ja das Ende gewesen ihres Falls. Dann hätte sie es sofort vergessen können.
Stell dir vor, sie steht einfach jeden Morgen da. Der Richter sieht sie schon von Weitem. Auch wenn er sie extra stehen lässt und ihr keinen Termin geben will, er weiß, sie ist da vor der Tür, sie bleibt da und sie kommt wieder. Vielleicht war sie auch nicht allein, sondern hatte Nachbarn, die sie manchmal begleiteten. Oder weil sie so oft da vor dem Gericht war, wurde ihr Fall langsam öffentlich und auch andere Leute wussten, was da gespielt wurde.
Diese Geschichte, die steht doch im Lukas-Evangelium, gell? Der lange Atem dieser Frau wird zum Bild für die Treue Gottes. Nicht aufgeben, sich nicht abschrecken lassen, sondern einstehen für das, was der Frau lebenswichtig ist. Die gute Botschaft dieser Geschichte ist, Gott steht auf ihrer Seite. Und Gott hat auch einen langen Atem.
Der lange Atem. Da denke ich an den langen Atem der koreanischen Frauen, die seit 1992 jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Seoul stehen. Das sind die sogenannten Comfort Women, Trostspenderinnen. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie in Kriegsbordelle verschleppt für die japanischen Soldaten. Schätzungen sprechen von bis zu 300.000 Frauen. Genaueres ist nicht bekannt, da viele dieser Frauen schon gestorben sind, schon während des Krieges oder kurz nachher, und weil die japanische Regierung historisches Material bis heute unter Verschluss hält über dieses Kapitel staatlich organisierter Zwangsprostitution. Viele dieser Frauen schwiegen lange Zeit nach ihrer Rückkehr aus Scham und Verletzung oder, wenn sie redeten, wurden sie stigmatisiert. Bei den Kriegsverbrecherprozessen wurde Zwangsprostitution nicht thematisiert.
Davon habe ich auch gehört. Ich habe sogar mal ein Bild von diesen demonstrierenden alten Frauen gesehen. Auf ihren Transparenten steht: Es ist die japanische Regierung, die sich schämen muss, nicht wir. Bei Eiseskälte, Schnee, bei Hitze und Regen stehen sie da und verlangen, dass die Japaner dieses Verbrechen als Verbrechen anerkennen und sich bei den Frauen und der koreanischen Nation entschuldigen. Diese Frauen lassen sich nicht unterkriegen. Sie stehen einfach da mit ihren Forderungen, im Bewusstsein, dass ihnen und vielen anderen Frauen, die schon gestorben sind, Unrecht geschehen ist. Ich denke mir, dass sie all die Stimmen kennen, die ihnen sagen, das nützt ja doch nichts. Jetzt steht ihr da schon ein Jahr hier, und die Botschafter sehen euch zwar, nerven sich vielleicht etwas, aber sie machen keinen Wank. Geht doch heim, da ist es schön warm. Dort könnt ihr mit euren Enkeln Karten spielen, Musik hören. Am Ende macht ihr euch doch nur lächerlich.
Ja, macht nicht auch dieser ungerechte Richter aus dem Lukasevangelium die Frau lächerlich, die um ihr Recht kämpft? Ich höre ihn schon, wie er beim Mittagessen zu seinen Kollegen spricht, wie er beim Wein die Alte erwähnt, die nichts Besseres zu tun hat, als ihm im Wege zu stehen, die tatsächlich seit Wochen am Gericht herumlungert und mit ihrem Gezeter allen auf die Nerven geht. »Schick sie doch endlich heim«, sagen seine Kollegen, »dann hast du Ruhe.« Dem Richter ist klar, wenn er sie vor die Türe weist, dann bleibt sie im Gang stehen. Wenn er sie aus dem Gang weist, dann steht sie im Hof. Und noch mehr Leute sehen dann, was da los ist. Je weiter weg er sie weist, desto öffentlicher wird, was da am Gericht schiefläuft. Und er fühlt sich genötigt, seinen Kollegen zu sagen, dass die Frau sich nicht abweisen lasse, dass sie so eine sei, die sich nicht mal davon abschrecken lässt, wenn man ihr die Türe vor der Nase zuschlägt. Eine richtige bärbeißige Alte ist das dann. Damit verunglimpft er sie aber. Ihre Forderung nach Recht verkommt zu einem schlechten Charakterzug. Darum braucht es langen Atem und eine dicke Haut für diese Frau, trotzdem bei ihrer Forderung zu bleiben. Wir müssen sehr sorgfältig von sexueller Gewalt sprechen, damit Frauen in der Opferrolle nicht festgeschrieben werden. Gerade die christliche Theologie hat mit der Rede vom Opfer die Opferexistenz von Frauen über Jahrhunderte verstärkt. Ein Opfer bringen ist nicht dasselbe wie jemanden zum Opfer machen. Da wurde etwas verwechselt oder überspielt. Die Erzmutter Sarah zum Beispiel wird ein Opfer sexueller Übergriffe. Ihr Mann Abraham gibt sie preis, als sie beide im Ausland waren. Sofort ergreift Gott aber für Sarah Partei. Gott sieht das Unrecht und ergreift Partei für Sarah und die Frauen, die als Fremde weniger Schutz erfahren und Solidarität brauchen. Die Abraham-Sarah-Geschichte kann aber auch so erzählt werden, dass Abrahams Tat ein Kavaliersdelikt ist oder gar nicht zur Sprache kommt. Doch das wäre falsch. Damit wird Sarahs Opferrolle noch verstärkt.
In meiner Seelsorgearbeit habe ich mit Frauen zu tun, die als Kind oder Jugendliche sexuelle Gewalt erlebt haben. Weißt du, dass ich als Mädchen gedacht habe, Vergewaltigung kommt nur im bösen Ausland vor? Unterdessen weiß ich es besser. Die Frauen, an die ich denke, sind Schweizerinnen. Und die Übergriffe auf sie gingen von Vätern, Brüdern und Lehrern aus. Wer sexuelle Gewalt erlebt hat, geht durch die Hölle. Und was das Schlimmste ist, sie findet ganz im Stillen statt. In geschmackvoll eingerichteten Stuben, in herzigen Kinderzimmern, mit sauberen Händen. Solche Erfahrungen belasten alle zukünftigen Männerbeziehungen. Und nicht immer gelingt es, den Widerwillen gegen Berührungen, Gerüche, Umarmungen und Nähe so weit abzubauen, dass eine glückliche Beziehung voller Respekt und Würde aufgebaut werden kann.
Ich finde es toll, dass es heute Opferhilfestellen, Frauenhäuser und Männerbüros gibt. Absolut wichtig ist auch die Errungenschaft, dass Vergewaltigung in der Ehe heute ein Offizialdelikt ist. Also nicht nur die betroffene Frau, sondern auch ihre Freundin oder eine andere Person, die von diesem Umstand erfahren hat, kann Klage einreichen und ein Verfahren eröffnen. Männer und Frauen sind heute daran, ganz anders über Gewalt nachzudenken. Das heißt leider nicht, dass es weniger Gewalt gibt, aber dass Gewalt nicht in die Tüte kommt, wie es letztes Jahr auf Einkaufstüten stand, die in Basel verteilt wurden. Die Geschichte, die sich Abraham mit Sarah geleistet hat, kommt für Gott nicht in die Tüte. Abraham hat aus Angst agiert und seine Frau dem Mutwillen anderer ausgeliefert. Das ist total daneben.
Gewalt beginnt im Kopf. Damit wären wir also wieder am Anfang bei den Frauen- und Männerrollen in Sachen Gewalt. Der Richter in unserer Geschichte reagiert auf Druck. Er hat kein inneres Koordinatennetz, das ihm Orientierung gibt. Das ist wohl gemeint mit »Er fürchtete weder Gott, noch respektierte er die Menschen«. Das Einzige, das ihn einigermaßen im Zaum hält, ist die Vorstellung, dass die Frau oder die Sippe rund um die Frau ihm einen Denkzettel verpassen könnte. Dabei fürchtet er sich wahrscheinlich weniger vor der Ohrfeige als vor der Schande, die damit verbunden wäre. Dass er sein Gesicht verlieren würde, wenn eine Frau ihn schlagen würde. Aber er bemerkt nicht, was für eine Schande sein Verhalten für seinen Berufsstand bedeutet. Er bemerkt nicht, welche Schande er seinen Mitmenschen antut. Und er merkt nicht, dass er das Ebenbild Gottes verletzt. Er ist blind und taub, dort, wo er hellhörig und klarsichtig sein sollte.
Bei der Gewalt, die im Kopf beginnt, will ich noch einen Moment verweilen. Es geht doch darum, Gewalt zu verlernen, Muster zu durchbrechen und zu verändern, zusammen wohnen zu lernen.
Ihr habt gehört, dass Gott zu früheren Generationen sprach, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird vor Gericht als schuldig gelten. Ich lege euch das heute so aus. Die das Leben ihrer Geschwister im Zorn beschädigen, werden vor Gericht als schuldig gelten. Und die ihre Geschwister durch Herabwürdigung beschädigen, werden in der Ratsversammlung als schuldig gelten. Und wer ihnen das Lebensrecht abspricht, wird im Gottesgericht als schuldig gelten.
Keine Gewalt gegen Menschen, weder organisierte Gewalt noch unüberlegte im Zorn. Auch Herabwürdigung beschädigt, richtet Schaden am Lebendigen an. Jesus legt hier in der Bergpredigt die Tora aus. Er erklärt, wie das Tötungsverbot im Alltag des Zusammenwohnens zu verstehen ist. Es gibt unterschiedliche Ebenen von Gewalt, so wie es unterschiedliche Ebenen von Gerichten gibt. Aber keine Gewalt kommt ungeschoren davon. Denn mit Gewalt wird immer das Lebendige verletzt, sei es körperlich, seelisch oder zwischenmenschlich.
Ja, diese Stelle der Bergpredigt macht mich immer sehr betroffen. Denn in diesem Sinne, wie Jesus das auslegt, übe auch ich Gewalt aus. Ich kann mich da nicht raushalten und sagen, der heutige internationale Gedenktag geht mich sicher nichts an. Darum ist es wichtig, diese Stelle aus der Bergpredigt auch im Zusammenhang des heutigen Gedenktags zu hören. Das Leben von Frauen und Mädchen wird zu oft im Zorn beschädigt. Sie werden herabgewürdigt, ihnen wird das Lebensrecht abgesprochen und der aufrechte Gang. Ich bin unheimlich froh, dass Gottes Stimme so hartnäckig bleibt in diesem Punkt, dass sie durch die Jahrhunderte hindurch bis heute einen langen Atem hat mit uns.
Gewalt verlernen, Schwerter zu Pflugscharen, das ist eine Aufgabe für jeden Tag. So wie das Zusammenwohnen der Völker und von Frauen und Männern etwas ganz Schwieriges und Schönes ist, voller Konflikte und voller Überraschungen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den langen Atem und Gottes Segen dazu.